Ich lese den Predigttext aus 1. Mose 16, 7 bis 16. In der Wüste rastete Hagar bei dem Brunnen, der am Weg nach Schur liegt. Da kam der Engel des Herrn zu ihr und fragte sie: Hagar, Sklavin Sarais, woher kommst du? Wohin gehst du? Ich bin meiner Herrin davongelaufen, antwortete sie. Da sagte der Engel: Geh zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Der Herr wird dir so viele Nachkommen geben, dass sie nicht zu zählen sind. Du wirst einen Sohn gebären und ihn Ismael, das heißt Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat deinen Hilferuf gehört. Ein Mensch wie ein Wildesel wird er sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. Seinen Brüdern setzt er sich vors Gesicht. Hagar rief: Hab ich wirklich den gesehen, der mich sieht? Und sie gab dem Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, den Namen: Du bist ein Gott, der mich sieht. Darum nennt man jenen Brunnen Beer Lahai Roy, das ist Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Abram war damals 86 Jahre alt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Die Jahreslosung für das Jahr 2023 ist ein kurzer, einprägsamer Satz aus dem Alten Testament. Einfach ein Zitat. Vielleicht ein Bekenntnis eines frommen Menschen aus einer Geschichte vor langer Zeit. In den Raum gestellt, ohne dass wir zunächst wissen, von wem und in welcher Situation er ausgesprochen wird. Dadurch wird dieser Satz für mich sogar zu einem persönlichen Zuspruch. Er berührt mich und kann mich so auch heute durch das neue Jahr begleiten. Die Künstlerin Dorothee Krämer hat, wie in den letzten Jahren auch, schon ein Bild zu dieser Jahreslosung gemalt. Das möchte ich euch gerne zeigen. Und wir blenden jetzt das Bild ein, das auch auf der Homepage zu sehen ist. Wir sehen eine Person auf einem Weg. Allein ist sie, diese Person. Niemand begleitet sie, sie scheint auch nicht fröhlich und beschwingt zu laufen, eher langsam und bedächtig. Dieser Mann oder diese Frau sind dunkel und grau. Könnte uns das sagen, wie es innen drinnen im Herzen dieser Person aussieht? Ist es in ihr auch düster? Hat sie Probleme? Ist sie traurig oder deprimiert oder voller Sorgen, so dass sie nur noch dahinschleichen kann? Es gibt auch nur einen einzigen Weg, den dieser Mensch gehen kann. Alles daneben ist grau und öde. Dann aber ist da plötzlich dieser Lichtstrahl, der ihn fast berührt. Es ist so, als ob die Sonne aus einem dunklen Himmel hervorbricht und ihre hellen Strahlen runter auf den Weg schießt, auf dem diese Person gerade geht. Mitten auf diesem Weg ist der Mensch umgeben vom Licht. Es ist interessant, dass dieser Weg in einer scharfen Kurve abbiegt. Ob das schon immer so war oder vielleicht jetzt durch das Licht so hell erleuchtet wird? Vielleicht ist es ein neuer Weg, den dieser Mensch gehen muss, um weiter im Licht zu bleiben, denn hinten an diesem Weg wird es bunt, rot und orange, nicht so grau wie auf der linken und rechten Seite. Manchmal müssen wir vielleicht abbiegen, um auf einen guten, schönen Weg zu kommen, auf einen Weg, der von Gottes Licht bestrahlt wird, nicht ein dunkler, eintöniger, farbloser Weg, der uns nur deprimiert. Wenn ich spazieren gehe, dann wandere ich oft die Wege, die mir bekannt sind, die ich kenne und oft schon gegangen bin, da weiß ich, woran ich bin. Manchmal aber überkommt es mich. Da biege ich ab, gehe mutig auf unbekannten Wegen drauf los und entdecke neue Pfade, die mich so richtig glücklich machen. So könnte uns das Bild von Dorothee Krämer dazu motivieren, die hellen Wege Gottes zu suchen, damit wir fröhlich durchs Leben gehen. Nun hat dieses Bild ja einen biblischen Hintergrund und auch die Jahreslosung ist ja ein Satz, der in einem ganz bestimmten Zusammenhang steht. Er stammt aus der Geschichte von Hagar, einer Frau aus dem Alten Testament. Ich will euch ihre Geschichte kurz erzählen und ihr könnt über sie dann selbst ausführlich zu Hause in eurer Bibel nachlesen. Diese Geschichte von Hagar steht in 1. Mose 15 und 16. Einen Teil davon habe ich vorhin vorgelesen. Wer war diese Hagar? Abraham hatte sie aus Ägypten mit in seinen Haushalt gebracht. Sie war wohl so etwas wie eine Hauswirtschafterin. Da Abrahams Frau, die Sarah, keine Kinder bekam, hat sich Abraham mit der Hagar eingelassen und die wird tatsächlich schwanger und wird gegenüber ihrer Herrin hochmütig und herablassend. Sie macht sich lustig, weil Sarah keine Kinder hat. Wir können uns vorstellen, wie wütend Sarah war. Sie schikaniert ihre Haushaltshilfe, wo sie nur kann, behandelt sie schlecht, wie eine Sklavin. Irgendwann kann Hagar das nicht mehr aushalten. Wer kann das schon? Immer von anderen beleidigt, gedemütigt und verachtet zu werden, sowas ist schwer, sehr schwer zu ertragen. Hagar hat die Schnauze voll. Sie haut ab, weg in die Wüste. Sie flüchtet, weil die sozialen Verhältnisse zu Hause unerträglich geworden sind. In Sarahs Zelt hat sie keine Lebensperspektive mehr. Nicht viel anders als bei vielen Flüchtlingen heute in unserer Welt voller Krieg und menschenverachtenden Bedingungen. Offenbar hat Hagar aber nicht viel nachgedacht, denn sie läuft Hals über Kopf los, irgendwohin, ab in die Wüste. Hat sie genug vom Leben? Wer läuft denn schon bewusst in die Wüste? Da wird sie kaum etwas zu essen und zu trinken finden. Da ist alles öde, wie auf dem Bild von Dorothee Krämer rechts und links vom Weg. Und außerdem ist sie noch schwanger, das verursacht sowieso Übelkeit, vielleicht auch Schmerzen, dann die unerträgliche Hitze am Tag, da kann das Thermometer gut mal auf 40 Grad Celsius steigen. Und in der Nacht ist es bitterkalt. Das sind dann sehr unangenehme Bedingungen. Hagar scheint enttäuscht und verzweifelt zu sein. Ihr ist alles egal, nur weg von Sarah. Ja, sowas in der Art kennen wir auch. Nur weg von dem Mann oder von dieser Frau. Nur weg von der Familie. Nur weg von dem echten Freund, der uns so sehr enttäuscht hat. Nur weg von dieser Person, die uns ständig nervt, uns herumkommandiert und uns Stress macht. Das wird uns irgendwann zu viel und wir möchten nur weglaufen und Abstand gewinnen, mal zur Ruhe kommen. Naja, in der Wüste, da hat die Hagar wirklich Ruhe, bis auf ein paar brüllende Schakale oder krächzende Geier ist da nichts zu hören. Da ist kein Mensch, niemand, mit dem sie reden kann, aber auch niemand, der ihr in der Not helfen kann. Aber nun passiert etwas Ungewöhnliches, sei etwas Großartiges. Während Hagar da in der Wüste umherirrt, begegnet ihr Gott in Gestalt eines Engels. Ein besonderer Bote im Auftrag des Herrn. Das kann eine durchsichtige, helle Gestalt mit weißen Flügeln sein, die von einem strahlenden Licht umgeben ist, ebenso wie wir uns Engel meistens vorstellen und wie sie von Künstlern gemalt werden. Aber sie können uns auch als ganz normale Menschengestalten begegnen. Wir erkennen sie nicht sofort als Engel, als Boten Gottes, vielleicht erst hinterher, nach einem Gespräch, merken wir, da hat Gott zu uns geredet. Wie das hier bei Hagar passiert, wissen wir nicht. Sie unterhält sich ganz normal mit diesem Engel sozusagen von Mensch zu Mensch, so glaubt Hagar zunächst. Der befiehlt Hagar geradezu, wieder zurückzukehren und sich wieder ihrer Herrin Sarah unterzuordnen. Das ist schon eine Zumutung. Geh zurück, Hagar, und gehorche Sarah. Das ist demütigend und sehr, sehr schwer. Einem Menschen ohne Widerspruch zu gehorchen, der einem so böse mitgespielt hat, wir würden doch niemals wieder dahin zurückgehen, oder? Hier hätte Hagar schon das Gespräch abbrechen und sagen können, du kannst mich mal, auf deinen klugen Ratschlag kann ich verzichten, sowas mache ich nie im Leben. Doch das Gespräch geht weiter. Gott gibt ihr durch den Engel noch ein Versprechen über ihren zukünftigen Sohn mit. Ja, Gott ist richtig mitfühlend, und das ist genau das, was Hagar jetzt als Trost braucht. Ismael soll ihr Sohn heißen, das bedeutet, Gott hört. Der Name hat ja in der Bibel immer irgendetwas zu sagen, und so soll Ismael die Hagar immer wieder daran erinnern, wie Gott ihre Seufzer, Hilfeschreie und verzweifelten Rufe in der Wüste gehört und sie gerettet hat. Immer dann, wenn sie den Jungen zum Essen rufen wird, »Ismael, Ismael, Mittagessen«, wird sie sich dankbar erinnern, welche bedeutsame Begegnung sie mit Gott in der Wüste hatte. Und nun kommt unsere Jahreslosung ins Spiel. Plötzlich erkennt Hagar in dem Engel Gott selber und nennt ihn, »Du bist ein Gott, der mich sieht«. Man kann so einen Satz, den jemand bekennt, ja unterschiedlich hören und verstehen. Einmal als Bedrohung, so in der Art, »Du siehst ja sowieso alles, was ich mache. Ich kann mich vor dir nicht verstecken. Du findest mich in jedem kleinsten Winkel dieser Erde. Vor dir, Gott, ist nichts verborgen.« Und dann auch vielleicht ein Vorwurf hinterher. »Ich habe noch nicht mal einen Platz, an dem ich ganz für mich sein kann, so ganz privat, ohne dass mir jemand auf die Pelle rückt. Selbst daher bist du da und schaust auf mich.« Es gibt ja immer wieder Leute, die vor Gott fliehen möchten. In der Bibel war das zum Beispiel der Jona, dem der Auftrag Gottes nicht passte und der deshalb in die entgegengesetzte Richtung abhaute. Der sollte nach Ninive gehen, das liegt im heutigen Irak, und er ging ans Mittelmeer und reiste mit seinem Schiff nach Westen, Richtung Spanien. Aber auch auf diesem Segelboot mitten auf dem weiten Meer hat Gott ihn erwischt und aufgespürt. Er konnte eben nicht weglaufen. Wir lesen auch sehr gerne immer wieder den großartigen Psalm 139. Da gibt es auch solche Sätze wie: »Ich sitze oder stehe, du weißt es. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir.« Wäre das für uns nun eine große Gefahr, wenn Gott alles, aber auch wirklich alles von uns wüsste, wenn es keinen Ort auf dieser Welt gäbe, wohin nicht auch Gott kommen und uns finden könnte? Nicht wahr? Das wäre doch echt zum Fürchten. Wir würden ständig Angst haben müssen, was Gott von uns denkt, und uns darum bemühen, nur ja keinen Fehler zu machen. Wir wären geprägt von dem Bild eines strafenden Gottes, der alles peinlich genau beobachtet und es uns dann brühwarm präsentiert, sobald wir gesündigt haben. Nichts könnten wir vor ihm verbergen, unsere Taten nicht, aber auch nicht unsere geheimen Gedanken. Wir wären ständig auf der Flucht. Ein furchtbarer Gedanke. Man kann den Satz Hagars aber auch ganz anders hören und verstehen, nämlich als Zuspruch und Trost. Die war doch völlig am Ende, hatte furchtbaren Hunger, quälte sich als schwangere Frau durch die elende Hitze in der Wüste. Ihr ging es richtig schlecht, und da kommt Gott zu ihr und zeigt ihr den Ausweg aus der Verzweiflung. Gut, sie soll wieder zu Sarah zurückgehen und sich demütigen. Also von der vermeintlichen Freiheit wieder zurück in die Enge des Nomadenhaushalts von Abrahams Sippe, unter die Fuchtel ihrer Herrin Sarah. Aber da gibt es wenigstens was zu beißen. Gott verspricht ihr aber auch noch etwas, etwas Wunderbares. Der stellt nicht nur Forderungen. So was denken ja manche Leute, dass Gott immer nur Gehorsam von uns verlangt, dass das Leben eines Christen aus Geboten und Verboten bestehen würde und wir dann ganz arm dran sind, wenn wir einen Fehler machen. Nein, das meiste in unserer Beziehung mit Gott sind nicht Forderungen und Vorschriften, die wir einhalten sollen, sondern Ermutigungen. Gott ermutigt so auch die Hagar. Ein Junge werde gesund geboren werden, der Ismael, eine richtige Gebetserhörung. Der Trost Gottes sieht so aus: Hagar, ich lasse dich nicht im Stich, ich lasse dich hier nicht verhungern, du wirst nicht umkommen. Dein Leben ist noch lange nicht zu Ende, erst musst du einen Jungen zur Welt bringen. Hagar, ich liebe dich, ich sehe dich mit deiner Not und deiner Verzweiflung, ich weiß das und bin bei dir. Berührt sich das nicht ein wenig mit der Weihnachtsgeschichte und der Schwangerschaft Marias und ihrer Geburt von Jesus? Da hat Gott die Maria auch immer wieder ermutigt, denn ihre Beziehung zu Josef stand auf dem Spiel. Und auch der Maria begegnet ein Engel und verheißt ihr, dass sie einen Sohn zur Welt bringen werde, den kleinen Jesus. Da wird Maria ganz arg froh und fängt Gott an zu loben und zu preisen. Begegnungen mit Gott, durch die er uns ermutigt, sollen uns immer zur Freude und zum Lobpreis führen. Wir sollen dann richtig zum Jubeln kommen und Gott anbeten und ihn verehren, weil er so gütig und freundlich zu uns gewesen ist. Hagar hat diese Ermutigung, diese Vorhersage voll in sich aufgenommen. Sie erkennt Gottes Liebe zu ihr und kehrt um zu Abraham und Sarah. Wie gut können wir solchen Trost brauchen, wenn wir in tiefen Nöten stecken, bei denen wir nicht mehr ein- noch auswissen, wo unser Leben nur noch an einem seidenen Faden hängt, wo die Verzweiflung uns quält. Da von Gott zu hören, ich bin bei dir, alle Tage bis an der Welt Ende, egal, was auch passiert. Das ist tatsächlich doch eine andere Gottesvorstellung, da begegnet uns der mitfühlende, barmherzige, milde Gott. An den will ich glauben und an ihm festhalten, wie schlecht es mir auch gehen mag. An welchen Gott glaubst du? An einen strafenden, prügelnden Gott, der sofort zur Stelle ist, um uns einen drüber zu hauen? Oder an einen liebevollen Gott, der uns gewinnen will und uns beflügelt und inspiriert. Noch ein abschließender Gedanke fällt mir zu Hagar und der Jahreslosung 2023 ein. Es ist doch interessant, dass hier nicht steht, du bist ein Gott, der mich hört. Sowas würden wir Christen und Christinnen doch viel eher erwarten, eben dass Gott auf unsere Gebete achtet und sie, wenn sie ernsthaft sind, auch erhört, dass er auf unsere Bitten positiv reagiert. Davon gibt es ja unzählige Beispiele in der Bibel, besonders auch in den Psalmen, wo die Beter und Beterinnen bekennen, wie sie von Gott erhört worden sind, etwa Psalm 34, Vers 16. Der Herr hat ein offenes Auge für alle, die ihm treu halten, und ein offenes Ohr für ihre Bitten. Oder Psalm 55, Vers 17. Ich aber schreie zu Gott, und er, der Herr, wird mir helfen. Oder Psalm 91, Vers 15. Wenn er mich ruft, dann antworte ich. Wenn er in Not ist, bin ich bei ihm. Ich hole ihn heraus und bringe ihn zu Ehren. So sagt Gott hier. Oder das letzte Beispiel, Psalm 116, Vers 1. Ich liebe den Herrn, denn er hört mich, wenn ich zu ihm um Hilfe schreie. Das kennen wir, hoffentlich auch aus unserem Leben. Nun aber steht hier das Bekenntnis, du bist ein Gott, der mich sieht. Nicht der menschliche Sinn des Hörens, sondern des Sehens wird hier erwähnt. Für mich klingt dieser Satz sogar etwas größer, umfassender. Das Hören ist verhältnismäßig begrenzt. Ich höre eine Stimme oder ein Geräusch, aber nicht mehr. Aber wenn ich sehe, nehme ich, naja, ich sage mal, mehr wahr. Ich sehe die Dinge oder die Person vor mir. Ich sehe bunte Farben. Ich sehe vor mir grüne Bäume, über mir den blauen Himmel, im Herbst die bunten Blätter, im Winter den weißen Schnee. Ich sehe die Menschen, die vor mir stehen oder an mir vorbeilaufen, wie sie gekleidet sind, ob sie jung oder alt sind, ob sie eine Brille tragen oder einen Bart. Ich sehe ihre Bewegungen, ihre Körpersprache, also ob sie fröhlich oder traurig, zufrieden oder verzweifelt, freundlich oder zornig sind. Ich kann fast die gesamte Gefühlspalette sehen. Klar, beim Hören bekomme ich auch Nuancen im Tonfall mit. Aber ich habe fast den Eindruck, Sehen ist doch etwas mehr, vielleicht doch etwas tiefgehender, oder soll ich sagen, ehrlicher? Ich kann spüren, wie es dem anderen geht, was ihn umtreibt, Wenn ich sage, ich sehe dich, dann steckt vielleicht auch dahinter, ich weiß, was du fühlst, wie du bist. Als Mensch, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, kann ich tiefer sehen, vielleicht was in dieser Person steckt, was sie noch gar nicht selbst erkannt hat, wo ihre verborgenen Talente stecken, was sie besonders gut kann. Könnte es sein, dass der Engel Gottes, der Bote Gottes, der ja im Auftrag des Herrn unterwegs war, sowas der Hagar sagen wollte, so eine Ermutigung? Du bist mir etwas wert. Ich habe etwas mit dir vor, Hagar. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das ist so großartig. Manche Leute sind so sehr bekümmert, weil sie glauben, niemand ist da, der sie wahrnimmt, der sie bemerkt. Wir sagen manchmal, das ist so ein Mauerblümchen, eine unscheinbare, wenig beachtete Person. Ein Mädchen, das nie beim Tanzen von einem Jungen aufgefordert wird. Ein Junge, der beim Fußball immer als Letzter gewählt wird. Böse Leute sagen, das ist ein Niemand. Diese sind so unscheinbar und verkriechen sich in ihr Schneckenhaus und trauen sich nicht heraus in die Welt. Und sind felsenfest der Meinung, dass niemand sie mag, und jammern dann, dass sie so allein und unbemerkt sind. Gerade denen möchte ich Mut machen mit dieser heilsamen Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist wie eine Therapie. Diesen Satz kann man schnell auswendig lernen und jeden Tag am Morgen laut ein paar Mal vor sich hinsprechen. Juhu, Gott sieht mich. Ich bin ein wertvoller Mensch. Gott geht nicht an mir vorbei. Könnte das nicht zu einer Erneuerung des Denkens führen und das Selbstbewusstsein stärken? Ich glaube ganz sicher. Ich habe mich mal intensiv mit kognitiver Seelsorge beschäftigt und da gelernt, dass wir als Menschen meistens so fühlen und handeln, wie wir glauben. Wenn wir davon überzeugt sind, ich bin nichts wert und ich kann nichts, dann werden wir uns gegenüber anderen Leuten immer mies und schwach fühlen und wir werden uns nichts zutrauen, werden nicht mutig nach vorne gehen und nicht das Heft in die Hand nehmen. Wenn wir dagegen glauben, ich bin einzigartig und ein talentierter Mensch, dann werden wir selbstbewusst durchs Leben gehen, uns an unseren Begabungen freuen und Erfolg haben. Dann haut uns keine Kritik anderer Leute mehr sofort aus der Bahn. Dann können wir das wegstecken, weil wir anerkannt sind. Und wenn nicht von Menschen, dann auf jeden Fall von Gott. Also was glaubst du? Hörst du auf die Worte anderer, vermeintlich kluge Leute, die dir einreden, dass du eine Niete bist? Oder glaubst du der Wahrheit Gottes in der Bibel, der dich wunderbar geschaffen hat und einen tollen Plan für dein Leben ausgedacht hat? Wir müssen die Wahrheit Gottes hören und erleben und mit allen unseren Sinnen fühlen, nämlich, dass er uns liebt, dass er uns sieht und uns helfen will, unser Leben zu meistern, gerade dann, wenn wir selbst nicht in der Lage dazu sind. Und dass er in gutem Sinne auf uns aufpassen und nicht zugrunde gehen lassen will. Amen.